Deutschlandfunk. Der Vormittag.
Weiter mit Susanne Kuhlmann am Mikrofon und mit unserer heutigen Gesprächsstrecke, an der Sie sich wie immer beteiligen können. Rollläden, Klimaanlagen, Fassadengrün. Was kühlt die Wohnung bei Hitzerekorden? Das ist unser Thema bis 11:30. Herzlich willkommen dazu. Glücklich konnte sich in den beiden zurückliegenden Rekordsommern schätzen, wer seine Wohnung kühl hielt. Rollläden, Ventilatoren, Klimaanlagen, was da war, kam zum Einsatz. Die baulichen Gegebenheiten eines Hauses beeinflussen, wie sehr sich die Räume aufheizen. Aber auch mit angepasstem Verhalten und vorausschauender Planung lässt sich ein Supersommer in den eigenen vier Wänden besser bewältigen. Auch mit begrünten Außenwänden?
Die Standardpflanzen sind ja immer Efeu oder der wilde Wein. Aber die haben beide den Nachteil, dass sie auch unglaublich wachsen, Efeu und wilder Wein, und ständig zurückgeschnitten werden müssen, auch mit ihren Wurzeln durchaus an den Fassaden, an dem Putz. Gerade der Wein, der bildet diese Haftscheiben, Schäden verursachen kann, das kriegt man ganz schlecht wieder weg. Und dann gibt es eben aber auch viele Kletterpflanzen, die Gerüste brauchen, entweder so Quergerüste oder dass man mal so ein Metallseil oder irgendeine Schnur spannt oder so, die auch schön blühen, wie zum Beispiel Kletterrosen oder Jasmin oder eine Kletterhortensie. Und da sollte man sich eben überlegen, will man immer zurückschneiden oder will man irgendwie was Begrenztes haben durch diese Klettergerüste, vorgegebenen Wuchsraum, und hat dann weniger Pflegeaufwand und trotzdem diese Verdunstungskälte und die schöne Begrünung der Fassade.
Das war Elke Hietel, Professorin für Landschaftspflege an der Technischen Universität Bingen. Über Versuche zur kühlenden Wirkung von Hausbegrünung hören wir später noch mehr. Wie bleibt die Wohnung also möglichst lange kühl? Welche Technik hilft dabei? Was ist beim Neubau zu beachten, damit das Haus später auch während warmer Wochen angenehm temperiert bleibt? Wie kann der Energiebedarf fürs Kühlen in Grenzen gehalten werden? Welche Lösungen gibt es für Dachwohnungen? Drei Gäste möchte ich Ihnen vorstellen. Am Telefon in Hamburg begrüße ich Bettina Steury. Sie ist Architektin und arbeitet am Climate Service Center Germany des Helmholtz-Zentrums Geesthacht. Sie befasst sich vor allem mit der dem Klimawandel angepassten Stadtentwicklung. Guten Morgen, Frau Steury.
Guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen auch nach Berlin an Christian Stolte. Er ist bei der Deutschen Energieagentur, der DENA, zuständig für energieeffiziente Gebäude. Hallo, Herr Stolte.
Hallo, Frau Kuhlmann, guten Morgen.
Und ebenfalls in Berlin ist Martin Brandes am Telefon aus dem Team Energieberatung des Verbraucherzentrale Bundesverbands VZBV. Guten Morgen, Herr Brandes.
Guten Morgen, Frau Kuhlmann.
Was haben Sie in der heißen Zeit im vorigen Sommer gemacht, um Ihre Wohnung möglichst kühl zu halten, Frau Steury?
Meine Wohnung ist gegen Westen ausgerichtet. Also ich habe am Abend immer schön Sonne abgekriegt und dementsprechend hatte ich auch eine ziemlich warme Wohnung, da wir keinen außenliegenden Sonnenschutz haben. Und deswegen haben wir das dann so gemacht, dass wir abends und in der Nacht und auch im frühen Morgen gelüftet haben. Also sobald die Außentemperatur niedriger war als die Innentemperatur, haben wir alle Fenster geöffnet und geguckt, dass wir die Wärme raustransportieren könnten. Genau, das war unsere Hauptmaßnahme, die wir letzten Sommer eingesetzt haben.
Herr Stolte, wie haben Sie das gelöst zu Hause?
Na, wir haben es ähnlich gemacht. Wir haben die Situation, dass bei uns tagsüber auch dann niemand da ist. Und deswegen haben wir die Rollläden, die wir von außen haben, die haben wir auch runtergelassen tagsüber. Denn so die Hauptfenster sind ganz ähnlich, wie Frau Störri es beschrieben hat, bei uns auch nach Westen. Und da ist es dann abends immer richtig, richtig stark reingekommen. Und da haben wir dann die Rollläden auch tagsüber schon runtergemacht und dann eben erst am späteren Abend wieder hoch und nachts natürlich immer so mit gekipptem Fenster und so ein bisschen Querlüftung, damit sich das Ganze nachts so ein bisschen wieder auskühlt. Und dann ist es aber uns wichtig gewesen, haben wir morgens eben auch schnell wieder alles zu und dicht gemacht, dass so ein bisschen diese Kühle sich auch noch drin hält.
Finden Sie Ihre Maßnahmen wieder, Herr Brandes?
Ja, also größtenteils schon. Bei uns ist es so, wir haben Fenster in alle Richtungen. Das hat das Ganze ein bisschen erschwert, weil immer irgendwo die Sonne reinkam. Und wir haben auch nicht überall, sondern nur vereinzelt Rollläden, die waren unten. und ansonsten auch viel nachts gelüftet, um ein bisschen kühle Luft reinzukriegen. Aber es ist tatsächlich so gewesen, dass es schon ordentlich warm war.
Dazu passt eine E-Mail, die uns Britt Schum aus Stuttgart geschickt hat. Sie bewohnt eine schlecht gedämmte Einzimmer-Dachwohnung, hat eine Außenjalousie Südwest in Richtung Südwest und dann noch ein Ostschreckfenster und ein Südschreckfenster in der Küche. Und trotz Außenjalousie und Innenverdunklungsrollos hatte sie im Sommer immer weit über 30 Grad Innentemperatur. Ihr Vermieter sagte ihr, es gebe keine bezahlbare Möglichkeit einer Außenjalousie für moderne, schräg kippbare Panoramafenster, wie zum Beispiel die von Velux. Ich möchte auf Dachwohnungen speziell etwas später noch eingehen, aber diese Frage passt ja ganz gut zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Wissen Sie Abhilfe, fragt Britt Schum.
Also stellen Sie die Frage jetzt an mich?
Wer oder an auch alle? Immer antworten ja. möchte. Bitte, Herr Brandes.
Okay, also konkret ist es bei ihr tatsächlich schwierig, weil die Schrägfenster in besonderem Maße Sonnenstrahlung reinlassen. Wenn da kein von außen montierbarer Sonnenschutz vorhanden ist, dann kommt die Hitze ins Haus. Das wird sie selber kaum verhindern können. Mit passiven Maßnahmen, so wie wir das schon gehört haben, kommt sie einigermaßen zurecht, dass sie auch versucht, die Lüftung auf die frühen Morgenstunden oder die Nachtstunden zu legen, sodass ein bisschen kühle Luft in die Räume reinkommt. Aber ansonsten gilt natürlich da tatsächlich die Empfehlung von außen montierbaren Sonnenschutz auch an die anderen Dachfenster. Ich kann mir ehrlich gesagt kein Fenster vorstellen, bei dem das gar nicht möglich wäre. Insofern wäre das eine Möglichkeit, die man auch nochmal mit dem Vermieter besprechen sollte.
Herr Stolte von der Deutschen Energieagentur, ist das für Sie auch so darstellbar?
Naja, ist schon richtig. Gut ist natürlich immer außenliegender Sonnenschutz. Deswegen ist es natürlich auch, wenn man überhaupt bei der Installation eines Dachfensters sich damit auseinandersetzt, gut, das schon mal vorzusehen. Jetzt ist es in dem Fall so, es ist nicht vorgesehen. Muss man schauen, was man da nachrüsten kann. Das muss man dann vor Ort eben gucken, ob da irgendwie eine Variante möglich ist. Dachwohnungen, kommen wir gleich nochmal zu, sind natürlich auch immer exponiert. Ich weiß nicht genau, wie der Schnitt in der Wohnung ist. Vielleicht ist es eine Variante, auch die Räume, die dann eben sehr exponiert sind, da vielleicht auch die Türen einfach geschlossen zu halten. Dann heizt sich dieser eine Raum vielleicht sehr hoch, aber dann habe ich vielleicht einen anderen Raum, weil ein Raum, so wie ich es verstanden habe, hat ja Außenjalousien, dass ich gucke, dass ich wenigstens einen Aufenthaltsraum habe, wo es dann ein bisschen erträglicher ist. Das geht vielleicht, wenn ich innen quasi wirklich die Türen dann auch geschlossen halte. Und ansonsten, um es erträglich zu halten, vielleicht ein bisschen Zug gucken, dass so ein bisschen Luft durchströmt.
Frau Schum hat offenbar eine Einzimmerwohnung. Da ist das mit dem Türenschließen nicht so einfach. Blöd. Sie hat allerdings, wir waren ja eben schon, als ich Sie nach Ihren Methoden fragte, bei den einfachen Maßnahmen, sie hat feuchte Betttücher aufgehängt. Der Körper kühlt sich ja mit Schweiß und dann entsteht Verdunstungskälte. Lässt sich das zum Beispiel mit Betttüchern auch in der Wohnung simulieren?
Auch im gewissen Rahmen ist sowas schon führt zu einer leichten Linderung, das glaube ich auch. Also erstens gucken, Strahlung draußen halten. Vielleicht kann ich auch von innen, wenn von außen jetzt partout nichts geht, zumindest von innen was vor das Fenster hängen. Feuchtes Betttuch ist gut. Vielleicht auch ein Ventilator, der mich so anströmt. Denn allein durch diesen Luftzug, der mir vorbeiströmt, kühle ich sozusagen, ich als Person dann schon ein wenig. Das sind so die Maßnahmen, die man an der Stelle da machen kann. Luftzug, Verdunstung durch so ein feuchtes Bettlaken und gucken, so viel wie möglich von der Strahlung einfach draußen zu halten.
Was die Feuchtigkeit betrifft, Zimmerbrunnen, Luftbefeuchter, Zimmerpflanzen, sind die eine gute Idee?
Ja, kann man auf jeden Fall machen. Das, wie gesagt, das sind da kann ich nicht die Erwartung haben, dass ich von 35 auf 25 Grad runtergekühlt bekomme. Aber so etwas Linderung an diesen ganz extrem heißen Tagen, die kann man dadurch dann schon erzielen und erreichen.
Je freier die Flächen, desto weniger Wärme im Raum. Ich las kürzlich den Tipp, Teppich raus über den Sommer.
Also jetzt vom Teppich her kann ich das erstmal nicht direkt nachvollziehen. Also wo ich einen Zusammenhang sehe, ist, dass wenn es so meinetwegen ein gefliester Boden ist, dann hat der oder irgendwie ein Estrichboden, dann hat der eine gewisse Speicherfähigkeit. Und wenn ich nachts da Luft durchströmen lasse, dann kann ich diesen Boden kühlen. Und das mindere ich ab, wenn ich einen Teppich darüber liegen habe. Den Zusammenhang, den kann ich nachvollziehen. An sich sonst ist ein Teppich auch nicht schädlich.
Herr Brandes, was ist mit den warmen Schwaden aus dem Bad, vorzugsweise morgens, oder auch mit elektrischen Geräten, die Wärme abstrahlen, wenn sie angeschaltet sind? Sollte man da ein besonderes Auge drauf haben, zumindest manche von diesen Geräten abzuschalten?
So, elektrische Geräte tragen natürlich ihren Beitrag zur Erwärmung der Wohnung bei. Insofern ist es richtig, keine Geräte laufen zu lassen, die nicht gebraucht werden, was ja ohnehin eine Empfehlung ist, um auch den Stromverbrauch zu verringern. Die warmen Schwaden im Bad würde ich jetzt als nicht so bedeutend ansehen, weil auch da haben wir die Empfehlung, wenn Sie tatsächlich warm duschen, was bei hohen Temperaturen ohnehin eher selten passiert, dann sollte diese Feuchtigkeit, die dabei entsteht, direkt nach draußen gelüftet werden. Die sollten also keinen großen Einfluss in der Wohnung bekommen. Insofern würde ich hier tatsächlich sagen, elektrische Geräte ausschalten. Das ist sinnvoll da, wo sie nicht verwendet werden müssen an der Stelle. Computer beispielsweise haben einen relativ hohen Wärmeeintrag, während sie benutzt werden. Dann tatsächlich die Zeit der Betriebsdauer auf die wirkliche Benutzung zu begrenzen, ansonsten die Geräte auszuschalten.
Wir haben jetzt Anfang Mai. Frau Steure, lässt sich jetzt noch in der Wohnung oder im Haus etwas verändern, um vielleicht für einen bevorstehenden dritten Supersommer in Folge gerüstet zu sein?
Genau, also die einzelnen Maßnahmen, die wir ja jetzt gerade schon gehört haben, die lassen sich auf jeden Fall auch jetzt noch anbringen sozusagen. Beispielsweise der außenliegende Sonnenschutz. Um den könnte man sich vielleicht kümmern, sofern das möglich ist vom Vermieter her oder wenn man ein eigenes Haus besitzt. Aber dann gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten, um die Fenster zu verschatten. Man könnte sich beispielsweise überlegen, wenn man eine Fensterfläche auf dem Balkon hat, dass man da zumindest versuchen würde, den Sonnenschirm entsprechend hinzustellen. Da muss man natürlich schauen wegen dem Wind. Hier in Hamburg ist es meist auch im Sommer ein bisschen windig, dass da nichts passiert. Aber solche einfachen Dinge helfen natürlich auch, um die Fensterflächen zu verschatten, durch die natürlich der höchste Wärmeeintrag kommt. Das kann man auf jeden Fall machen. Manchmal ist es auch möglich, wenn man in einem Bürogebäude ist zum Beispiel, das bereits etwas älter ist. Die haben ja häufig diese abgehängten Decken, ne? Das ist eine Betondecken, dann die abgehängte Decke, wo Kabel zum Beispiel oder Lüftungsrohre drin versteckt sind. Man kann sich natürlich auch überlegen, ob man so etwas entfernen möchte und dann die Speichermasse der Betondecke nutzen möchte, was vorhin bereits angesprochen wurde, ne? Dass man mit der passiven Kühlung durch die Nachtlüftung quasi die Speichermasse kühlt und diese Kühle wird dann durch den Tag hinweg wieder abgegeben. Weil bei warmen Temperaturen zu arbeiten ist ja auch nicht so angenehm und eine Belastung, mit der wir uns auseinandersetzen müssen in den warmen Sommern.
Ja, das ist wohl wahr. Manches andere wird ja besser langfristig geplant, wie zum Beispiel eine neue Heizungsanlage. Was ist denn zu beachten, damit die auch kühlen kann? Herr Stolte oder Herr Brandes?
Ja, gerne. Vielleicht der Bogen, aber sozusagen der Schritt zu der Heizungsanlage noch als Zwischenetappe würde ich gerne nochmal auch auf die Dämmung eingehen. Denn ich kann ja jetzt auch hingehen und gucken, dass ich jemanden beauftrage, der eben nicht nur an den Fenstern was verbessert, sondern der eben auch an der Gebäudehülle was verbessert. Denn das verhindert ja auch, dass da Wärme reinkommt. Und da bin ich dann eben im Bereich der Maßnahmen, die jetzt nicht mehr so ganz an einem Wochenende mal umgesetzt werden können, wo ich so ein bisschen eben Planung brauche. Da kann ich entweder was an der Gebäudehülle machen. Da gehen wir bestimmt gleich auch noch mal ein bisschen detaillierter drauf ein. Oder eben an der Heizungsanlage, was Sie jetzt gerade ansprachen, Frau Kuhlmann. Da ist es zum Beispiel, also eine Heizungsanlage, die auch kühlen kann, das ist im Wesentlichen dann eine Wärmepumpe. Die anderen, was weiß ich, eine Gasbrennwertheizung, die macht eben nur Wärme, die kann jetzt erstmal nicht kühlen. Eine Wärmepumpe kann unter bestimmten Voraussetzungen auch eben kühlen. Da gibt es eigentlich zwei Grundprinzipien. Entweder die Wärmepumpe macht das aktiv oder passiv. Den Unterschied erläutere ich jetzt gleich. Passiv ist so, die Wärmepumpe, die hat ja meistens irgendeine Bohrung, eine Erdbohrung, eine Sonde oder einen vergrabenen Absorber, sodass die im Winter Wärme aus der Erde oder im Sommer ist es eben dann die Kühle, die in dem Erdreich lagert, dass die eben genutzt werden kann. Und wenn ich eine Wärmepumpe habe, dann kann die diese Kühle, Kälte im Sommer eben nutzen, hochpumpen in den Raum rein und über die Flächen, die über die Heiz- oder in dem Fall sind es dann eben Kühlflächen auch, an den Raum abgeben.
Fußbodenheizungen zum Beispiel?
Sind Fußbodenheizungen, das gibt es im Prinzip auch als Wandheizung, sogar auch als Deckenheizung kommt das vor. Die Fußbodenheizung ist da der häufigste Fall, das ist richtig, genau.
Größere und Flächen müssen es sein.
Größere Flächen sind da gut und hilfreich. Wärmepumpen brauchen generell eigentlich immer größere Flächen, weil die nicht so extrem hohe Übertemperaturen bereitstellen können, damit sie effizient funktionieren. Also nicht so, wie man das ganz früher von diesen ganz alten Heizkörpern kennt, die man fast nicht anfassen konnte, weil sie so heiß waren. Das mag eine Wärmepumpe nicht. Eine Wärmepumpe, die mag es gerne, wenn sie eine große Fläche hat, die so ein bisschen wärmer oder ein bisschen kälter ist. Und deswegen sind es eben oft diese Flächenheizung, die Fußbodenheizung so als gängigste Flächenheizungsvariante. Und jetzt hatte ich die zwei Varianten angesprochen, dass sozusagen das eine ist, dass ich einfach nur die Kühle aus dem Erdreich in den Raum quasi reinpumpe. Man muss so im Kopf haben, dass das Erdreich ab so einer Tiefe von ungefähr 10 Metern, da hat es eine relativ konstante Temperatur. Da sind das dann auch immer übers ganze Jahr rund 10 Grad. Und bei so 10 Grad kann man sich im Winter vorstellen, das hilft vielleicht ein bisschen beim Erwärmen. Im Sommer ist das auf jeden Fall ein Beitrag zum Kühlen. Und wenn ich eine Wärmepumpe mir einbaue, die nennt man dann reversibel, also die ich auch einfach umdrehen kann, umschalten kann, dann kann die auch richtig mir Kühlleistung in meine Räume reinbringen im Sommer und es attraktiv machen. Aber das ist natürlich was, was man sich sehr genau in der ganzen Planungsphase schon überlegen muss.
Ja, und das ist ja auch wahrscheinlich eine relativ kostenintensive Sache. Herr Brandes, gäbe es für solche Projekte Zuschüsse irgendeiner Art für Hausbesitzer, die das machen wollen?
Ja, die Bundesregierung hat ja zum Jahresanfang die bestehenden Förderprogramme erheblich aufgestockt und jetzt Möglichkeiten geschaffen, dass zum Beispiel auch solche Systeme, die Wärmepumpenheizungen nutzen, erheblich höher gefördert werden, als das vorher der Fall war. Insofern besteht hier eine höhere Attraktivität, sowas auch gegebenenfalls nachzurüsten. Allerdings wird es auf absehbare Zeit nur einen vergleichsweise kleinen Teil der Leute betreffen, die so eine Heizung haben. Und ich habe die Frage auch so ein bisschen dahingehend verstanden, ob man denn mit einer ganz normalen Gas- oder Ölheizung auch kühlen kann. Und also prinzipiell ausgeschlossen ist das nicht, indem man einfach die Wärmequelle weglässt und ansonsten das kalte Wasser durch Heizkörper oder auch Fußbodenheizung strömen lässt. Einen gewissen Effekt hat man davon wohl. Inwieweit das hier nennenswerte Auswirkungen hat, muss man im Einzelnen ausprobieren. Also eine ganz Riesenerwartung. Wir haben ja vorhin schon mal gehört, eine Abkühlung von um 10 Grad oder so würde ich da nicht erwarten, aber einen gewissen Effekt vielleicht schon. Ja, aber das wäre also auch eine möglicherweise relativ schnelle Maßnahme, was machen zu können. Dahingehend war ja die Frage auch, ob es möglich ist, jetzt innerhalb der kurzen Zeit bis zum Sommer noch was zu machen. Wir haben gehört, so vielleicht an einigen Stellen so temporäre Sonnenschutzmaßnahmen zu nutzen, also zum Beispiel im einfachsten Fall der Sonnenschirm, aber es könnte auch eine Markise sein. Rollläden lassen sich vielleicht noch relativ kurzfristig montieren, also solche Möglichkeiten gäbe es schon.
Rollläden, Klimaanlagen, Fassadengrün, was kühlt die Wohnung bei Hitzerekorden? Es geht weiter mit Bettina Steury vom Climate Service Center Germany in Hamburg, mit Martin Brandes vom Verbraucherzentrale Bundesverband, mit Christian Stolte von der Deutschen Energieagentur und mit Susanne Kuhlmann. Jetzt auch mit Herrn Hagewiesche. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie haben angerufen zum Stichwort wilder Wein, wenn ich das richtig weiß.
Dafür möchte ich mal ganz viel Reklame machen. Und zwar bewohnen wir ein altes Bauernhaus in Brandenburg, in dem wir also als Familie leben und arbeiten. Und wir haben vor vielen Jahren wilden Wein an die Fassade gesetzt, der also inzwischen seit einigen Jahren die kompletten Fassaden komplett bedeckt. Und wir stellen also fest, dass an der Südseite zum Beispiel, wo auch der wilde Wein die Fassade völlig bedeckt. Also wir haben dort unser Büro. Die Temperaturen in den letzten 2 Jahren, wo wir auch bis an 40 Grad Außentemperatur rangekommen sind, nicht über 26 Grad gestiegen sind. Und durch die Verdunstungskälte des wilden Weins bleibt also die Fassade dahinter kühl und im Inneren bleiben die Temperaturen erträglich. Und ich bin der Meinung, dass man mit dieser Pflanze auf ganz einfache Weise die Temperaturprobleme in den großen Städten in den Griff kriegen könnte, dass man damit wirklich das Klima und in den dicht besiedelten Kiezen ganz, ganz massiv verändern würde, weil diese Pflanze speichert Staub, sie bringt Verdunstungskälte und sie würde das Stadtklima, wenn man sie viel intensiver einsetzen würde, ganz maßgeblich verändern.
Beziehen wir doch mal Frau Steury mit ein, die sich ja genau mit solchen Fragen Stadtklima, klimaangepasste Stadtentwicklung befasst. Frau Steury.
Also was Sie sagen, das kann ich auf jeden Fall unterstützen mit den Temperaturen und auch dem Lärm. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Beim wilden Wein ist es, wie vorhin schon angesprochen wurde, da muss man einfach ein bisschen auf die Konstruktion der Außenwand schauen, ne? Sind da Fugen drin, wo der wilde Wein reingehen kann, dann ist das vielleicht nicht so ganz die richtige Pflanze. Aber Fassadenbegrünungen, das ist auf jeden Fall etwas, was wir in der Stadtplanung einsetzen können, wenn wir klimaangepasste Konzepte erstellen möchten.
Also was ich vielleicht nochmal dazu sagen möchte, ich beobachte jetzt diese Pflanze seit 20 Jahren, die hat diese Haftwurzeln, die tun dem Putz gar nichts. Einzig ist, man muss natürlich im Winter aushalten können, dass diese schwarzen Adern der Pflanze sich über die Fassade verteilen. Und sie ist ein bisschen kritisch im Traufbereich. Also die Regenrinne muss freigehalten werden und die Fenster müssen natürlich regelmäßig freigeschnitten werden. Das muss man mögen. Ansonsten ist die Pflanze sehr unproblematisch, auch Ungeziefer zum Beispiel. Natürlich hat man ab und zu da irgendwelche Insekten, aber die bleiben in der Pflanze, in der Fassade, kommen eigentlich nicht in die Wohnung. Spinnen ist auch so eine mehr, ist eigentlich kein Thema. Im Herbst vielleicht mal ein paar Spatzen oder so, aber ansonsten eine sehr angenehme Pflanze.
Herr Hagewiesche, vielen Dank. Bleiben Sie dran als Hörer, denn meine Kollegin Anke Petermann war unterwegs in Bingen, hat dort Forscher getroffen, Forscher verschiedener Disziplinen an der Technischen Hochschule Bingen, die sich mit der Frage beschäftigt haben, welche Rolle das Grün auf dem Dach für städtische Mikroklima spielt. Es sind Forscher aus den Bereichen Landschaftspflege, Klimaschutz und Gebäudetechnik. Und das Wissenschaftlerteam hat einen Versuchsdachgarten, den Anke Petermann sich angesehen hat.
Kohlpflanzen blühen gelb und sind hochgewachsen. Der scharfe Mauerpfeffer wächst bodennah und dickblättrig. Die Binger Forschercrew aus Professoren und Doktoranden hat die 100 Quadratmeter Dachgartenversuchsfläche samt Klimastationen in Brusthöhe auf einem Parkplatz errichtet, zwecks besserer Kontrollierbarkeit. Warum sie sich für essbares Dachgrün entschied, begründet die Landschaftspflegeprofessorin Elke Hietl so.
Naja, da war die Überlegung, die Dachbegrünung insgesamt ein bisschen attraktiver zu machen. Es wird ja nicht allzu viel begrünt. Leider werden nach den neuesten Zahlen nur 5-10% der neu errichteten Dachflächen jährlich in Deutschland tatsächlich begrünt. Und da war eben die Überlegung zu gucken, wie kann man das mehr unter die Leute bringen und solche essbaren Pflanzen wie der Kohl zum Beispiel oder Kräuter, die blühen, auch für die Insekten wichtig sind. Also das war so ein bisschen der Grund, warum wir das so kombiniert haben mit solchen Pflanzen, die andere Vorteile haben, besonders trockenresistent sind.
Weil die bislang auf Dächern üblichen dürreresistenten Sukkulenten wenig verdunsten und kaum kühlen, haben die Forscher eine Mischung aus mehr und weniger transpirierenden Pflanzen ausgewählt. Eine sogenannte semi-intensive Dachbegrünung, die auch in Trockenperioden Verdunstungskühle verströmt, dafür allerdings bewässert werden muss.
Die Pflanzen betreiben weiter Photosynthese, verdunsten weiter, sind ja auch zum Teil zumindest Pflanzen mit größeren Blattoberflächen, die also auch eine entsprechende große Verdunstungsleistung haben. Die sollen dann eben diese Klimaanpassung in den Innenstädten besser bewerkstelligen als die bisherigen extensiven Dachbegrünungen.
Das dickblättrige Sedum schließt während der Trockenperiode die Poren. Thymian und Lavendel, Borretsch und Kartäusernelke dagegen transpirieren. Und, so Klimaschutzprofessor Oleg Panferow,
die Transpiration entzieht die Wärme aus der umgebenden Luft. Dann wird Luft dann entsprechend kühler und dann hoffen wir auch, dass die Mikroklima dann sich abkühlt dadurch. Wir hoffen, dass diese semi-intensive Pflanze zumindest ein paar Grad uns Abkühlung dann bringen. Direkt auf dem Dach. Und in der Umgebung lassen wir uns überraschen, wie viel das bringt für die Umgebung.
Panferow deutet auf zwei Wetterstationen. Eine auf dem Asphalt des Parkplatzes, die andere mitten im Dachgrün.
Thermometer und Feuchtigkeitsmessgerät, also die stehen direkt in der Nähe von der Oberfläche. Das heißt, wenn da Kühlung entsteht, die Kühlungseffekte entstehen, dann können wir das direkt messen.
Involviert in die Dachgrünforschung ist auch Martin Pudlik, Professor für regenerative Energiewirtschaft.
Wir beschäftigen uns von der Energie- und Gebäudetechnik damit. Habe ich vielleicht die Möglichkeit, die Kühllast zu reduzieren? Das heißt, muss ich weniger Klimaanlagen laufen lassen? Und ich muss auch natürlich bewerten, wenn ich im Sommer die Dächer bewässern muss, muss das Wasser ja auch irgendwo herkommen. Das sind so Aspekte, die muss man ganzheitlich betrachten. Sonst kommt man zum falschen Ergebnis.
Im Binger Versuchsdachgrün ermitteln Sensoren Trockenphasen. In diesen wird mithilfe Solarenergie gespeister Pumpen sparsam bewässert. Und zwar mit Regenwasser aus Tanks. Was seine Hoffnung auf Kühleffekte fürs Gebäude begründet, schildert Martin Pudlik so.
Ich habe auch ein Substrat, was mit Wurzelgeflecht durchsetzt ist. Und ich habe Pflanzen, die auch verschatten, also ähnlich, als hätte ich zum Beispiel eine Jalousie vor dem Fenster. Diese Effekte müssen wir dann versuchen herauszufiltern und zu messen. Was man immer bedenken muss, jede Maßnahme konkurriert ja mit anderen Maßnahmen. Das heißt, alternativ zu einem Gründach könnte ich auch PV-Paneele installieren.
Photovoltaik, um Gebäude mithilfe regenerativer Energie zu kühlen, könnte in niederschlagsärmeren Gegenden der Welt überlegen sein, mutmaßt Pudlik. Auf die intelligente Kombination wird es ankommen, ist seine Hypothese.
Dach- und Fassadengrün als Kühlhilfe, soweit der Beitrag von Anke Petermann. Das Dachmodell in Bingen ist übrigens ein Demonstrationsprojekt, das kann sich jeder ansehen dort an der Technischen Hochschule Bingen. Frau Steury, Sie hatten ja gerade eben schon etwas zum wilden Wein gesagt und zur Fassadenbegrünung insgesamt. Wie sieht das denn aus mit der Bedeutung von Grün- und Freiflächen in Wohnvierteln und in Kommunen, also um die Häuser herum?
Die Grünflächen um die Häuser herum, wenn wir jetzt vorhin über die Wohnung gesprochen haben, die führen natürlich nicht dazu, dass man dann gleich 3-4 Grad kältere Wohnungen oder Innentemperaturen hat. Aber sie können durchaus dafür sorgen, dass die Umgebung der Wohnung, also das Mikroklima in der Nachbarschaft, positiv beeinflusst wird. Also im Sommer würde das bedeuten, dass die Umgebungstemperatur kühler ist. Und da kann man ganz viele unterschiedliche Maßnahmen machen. Also zum Beispiel könnte man Flächen entsiegeln, also Flächen wieder durchlässig machen für den Niederschlag und auch für Pflanzen, weil Studien gezeigt haben, dass insbesondere versiegelte Flächen wie der Asphalt beispielsweise auf einer Straße sehr, sehr heiß werden, auch im Vergleich zu begrünten Flächen natürlich. Man kann auch schauen, dass man oberirdische Versickerungsmaßnahmen errichtet. Das ist beispielsweise die Versickerung über Baumscheiben auf den Trottoirs, oder man macht Versickerungsbecken und Teiche oder sogenannte Retentionsbecken für den Niederschlag. Und genau viele von diesen Maßnahmen, wie beispielsweise die eben angesprochenen Retentionsbecken für Niederschläge, die kann man auch für andere Dinge brauchen. Es gibt ganz schöne Beispiele für Regenspielplätze oder Kombinationen mit Skateparks, ne? Dass man solche Flächen multifunktional nutzt. Wenn wir den Niederschlag vor Ort behalten, dann können wir wieder von der Abkühlung durch die Transpiration profitieren, ne? Man kann aber auch andere Dinge machen, wie Baumpflanzungen entlang von Straßenbelägen oder wie andere Verschattungselemente im Straßenraum, sodass wenn wir zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind, dass es da ein bisschen angenehmer ist. Wenn wir Straßenbäume pflanzen wollen, dann sollte man jetzt darauf achten, dass klimarobuste Sorten ausgewählt werden. Denn wir wissen ja, mit dem Klimawandel werden die Temperaturen steigen. Es sind andere Bedingungen an den Straßenbaum, die dadurch entstehen. Und da muss man schauen, dass der Straßenbaum mit den höheren Temperaturen und den veränderten Niederschlagsmustern, also etwas weniger Niederschlag tendenziell im Sommer, aber mehr im Winter, dass er damit zurechtkommt. Auch solche Dinge kann man beachten in der Umgebung.
Also weniger Asphalt und dafür mehr Bäume, mehr Grünflächen, mehr offenen Boden sorgt einerseits dafür, dass weniger Wärme abgestrahlt wird, aber auch, dass Verdunstungskälte entsteht, über die wir ja anfangs auch schon gesprochen haben. Jetzt fiel eben in dem Beitrag auch das Stichwort Klimaanlagen, Herr Stolte von der Energieagentur. Brauchen wir in Zukunft alle Klimaanlagen in unseren Wohnungen?
Ja, erstmal ist ja tatsächlich spannend, sich auch an diesem Beispiel, auch mit diesem Dach vor Augen zu halten, dass es eigentlich ja zwei Ansätze gibt. Es gibt sozusagen das außenliegende Mikroklima, das ist auch, was Frau Steurer ja ausgeführt hat, was man da machen kann, damit sozusagen die Umgebungsluft draußen angenehmer wird. Und das andere ist alles, was mit Gebäudetechnik zu tun hat. Und kann so ein Gründach natürlich erstmal tatsächlich Lasten, Kälte, Kühllasten reduzieren, aber ich werde trotzdem irgendwo sicherlich einen gewissen Wärmeeintrag haben. Grundsätzlich würde ich immer befürworten, alle passiven Maßnahmen, sowas wie Gründächer, Mikroklima, Dämmung, Sonnenschutz an den Fenstern, also all solche Maßnahmen erstmal prioritär umzusetzen, denn die ganze Energie oder Wärme, die ich dann nicht wegkühlen muss, die habe ich ja quasi, die ganze Energie habe ich dann gespart. Wenn ich aktiv kühlen möchte, kostet das immer Strom in der Regel. Das ist teuer, das ist aufwendig. Also oberste Prämisse erstmal vermeiden. Ich glaube auch, dass es vor allen Dingen, also bei vielen Anwendungen, ich glaube, dass man Wohngebäude so bauen kann, dass man nicht aktiv kühlen muss. Ich glaube, dass man auch Bürogebäude so konzeptionieren kann, wenn man das geschickt anstellt, dass man nicht eine Klimaanlage installieren muss. Ich habe nämlich, Sie hören das vielleicht so aus meinen Worten schon ein bisschen raus, die Sorge, wenn wir immer mehr uns Klimaanlagen, Kühlgeräte überall installieren, in unseren Wohnungen, in unseren Büros, dann werden wir solche Stromlasten dadurch verursachen, dass wir dann auch perspektivisch Probleme mit unserem ganzen Energiesystem bekommen, wenn wir nämlich auch im Sommer dann zu viel Strom brauchen, um zu kühlen. Und das muss man immer so ein bisschen mit im Blick haben, wenn man jetzt, da reden wir jetzt auch so ein bisschen über Perspektiven und Strategien, wie wir unsere Energiewende und Klimaschutzziele erreichen können. Und da muss man das so im Kopf haben. Dass es wärmer wird, ist unbestritten. Ich habe auch mal nachgeschlagen. Die ganze Strahlung in den letzten 25 Jahren, die ist 10% gestiegen, weil wir die ganze Atmosphäre ist im Moment nicht mehr so trüb. Wir haben was für den Umweltschutz getan. Es gab wohl auch nicht mehr so große Vulkanausbrüche. Das alles führt dazu, dass eben einfach auch mehr Solarstrahlung ankommt. Das führt dazu, dass es wärmer wird. Also die Tatsache ist da. Meine Sorge ist, dass wir immer mehr Klimaanlagen im Markt drin haben. Und der Blick auf das Energiesystem ist da eben ganz entscheidend. Und deswegen muss man gucken, dass man das, soweit es geht, begrenzt.
Herr Brandes, wie ist Ihre Position dazu aus der Perspektive der Verbraucherberatung?
Sehe ich im Großen und Ganzen sehr ähnlich. Also Klimaanlagen, die Wohngebäude kühlen, belasten das Energiesystem enorm, insbesondere dann, wenn das immer mehr Klimaanlagen geht. Insofern würde ich auch hier tatsächlich empfehlen, alle passiven Maßnahmen vorwegzunehmen, bevor man sich für Klimatechnik entscheidet. Das trifft natürlich weniger das Beispiel, was wir vorhin hatten mit der Bewohnerin einer Dachwohnung, die im Sommer sehr heiß wird. Da ist möglicherweise dann tatsächlich auch die Klimaanlage erstmal für Sie als Mieterin, die wenig Einfluss auf Investitionen hat, die Möglichkeit, um die Temperaturen erheblich runterzukriegen. Das ist keine gute Lösung, aber gegebenenfalls kann das für Sie erstmal eine praktikable Lösung sein. Wir gucken, dass wir andere Sachen empfehlen, aber wir sehen auch bei Haushalten, dass manchmal begrenzte Möglichkeiten nur da sind.
Ich möchte gerne Jeanette Matluki, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, aus Darmstadt mit ins Gespräch einbeziehen. Guten Tag.
Ja, guten Tag. Mein Name ist Matluki aus Darmstadt, genau. Und gerade zum Thema der Dachflächenfenster. Wir haben einige im Haus und die können sehr einfach mit Folien beklebt werden, insofern, dass die Folien einfach nur auf einen Wasserfilm aufgebracht werden und die reflektieren das UV-Licht. Und da gibt es auch verschiedene Abstufungen an Reflektionen, sodass man auch die Helligkeit in den Räumen selbst bestimmen kann. Die Folien sind übers Internet zu bestellen. Man kann sogar die Maße von seinen Fenstern auch eingeben, sodass die dann passgenau geliefert werden. Und die reduzieren die Temperaturen, beziehungsweise sie lassen die Temperaturen in den Sommermonaten nicht allzu sehr ansteigen in den Dachwohnungen. Das ist der eine Punkt, den ich beitragen wollte.
Ich habe schon gesehen, dass Sie noch einen anderen Punkt nennen wollen, aber lassen Sie uns doch kurz hören von den Experten, was die zu diesen Folien sagen zunächst mal.
Bitte.
Herr Stolte, Herr Brandis, Frau Steure, ich weiß nicht, wer Stellung nehmen möchte.
Ja, vielleicht kann ich an der Stelle mal anfangen.
Herr Stolte.
Martin Brandis.
Entschuldigung.
Kein Problem. Also es ist tatsächlich so, die Stiftung Warentest hat vor 2-3 Jahren also einen Test von Fensterfolien vorgenommen und hat festgestellt, dass es hier tatsächlich eine Wirksamkeit gibt. Es ist gut, wenn die Nutzer selber die Folien fachgerecht auf die Fenster montieren können, wo es offenbar bei einzelnen Produkten Schwierigkeiten gegeben hat. Das würde ich immer versuchen mit anzumerken. Und außerdem sehe ich mal so ein bisschen die Schwierigkeit, die Folien werden ja dauerhaft auf die Fenster montiert und werden dann nicht, wenn die Sonne nicht mehr scheint, können die nicht runtergenommen werden. Insofern führen die auch zu einer dauerhaften Verdunkelung der Wohnung, was nicht immer gewünscht ist. Das muss man im Einzelfall abwägen, ob das hier eine günstige Möglichkeit ist, aber prinzipiell wirksam sind die wohl.
Herr Stolte, mögen Sie noch was ergänzen?
Sehe ich im Prinzip genauso und ich freue mich auch, dass die Kollegin aus Darmstadt das jetzt nochmal angesprochen hat. Das hatten wir in der Tat noch nicht besprochen und das ist auch eine Variante, die man da im Blick haben kann und die man auch verhältnismäßig einfach da nachrüsten kann. Die Vor- und Nachteile hat Herr Brandis da auch schon ganz zu Recht ausgeführt.
Frau Matluki, jetzt zu Ihrem zweiten Aspekt.
Der zweite Punkt ist, dass wir in Darmstadt ein Eckhaus haben. Und das ist von Osten, Süden und Westen bescheint. Also im Sommer kriegen wir sehr, sehr viel Sonne ab. Und das Haus, das ist ein vierstöckiges Haus und das ist komplett mit Wein bewachsen. Und wir haben die Fassade gegenüber auch mit Efeu bewachsen. Und ich kann nur dazu raten, begrünt eure Fassaden, weil sie beschädigen den Putz nicht, wenn der Putz in Ordnung ist. Die Pflanzen, die sind jetzt schon seit 30 Jahren dran. Es ist wahr, dass man die dann hin und wieder zurückschneiden muss. Die Dachrinnen müssen frei bleiben. Aber es ist ein Mikroklima da. Es sind so viele Insekten da drin und Vögel nisten da drin, sodass man ein Ökosystem da bietet in der Stadt, das ist einzigartig. Und es kommen sogar Fledermäuse abends und bedienen sich an den Insekten. Und eben im Herbst, wenn der Wein seine Trauben hat, kommen dann die Stare. Und ansonsten sind da allerlei Vögel drin, alle möglichen Sorten an Vögel. Und man sollte keine Angst davor haben, dass seine nackte Fassade, seine schön frisch gestrichene, so immer bleiben soll, sondern eben, wir haben nie Temperaturen über 27 Grad in einem Haus, was eben den ganzen Tag praktisch bescheint wird. Also ich kann nur dafür Werbung machen, begrünt eure Fassaden und es ist auch wirklich schön.
Frau Matlubi, vielen Dank. Ihre Anregung ist angekommen. Gerne. Ich möchte jetzt ganz gerne noch einmal, auf Wiederhören nach Darmstadt übrigens noch, unsere Experten fragen. Auf die Begrünung sind wir ja eben schon des Längeren eingegangen. Welche Rolle spielen denn eigentlich Baumaterialien? Das war auch schon mal ein Thema, dass die Kühle ebenso wie Wärme speichern können und das in unterschiedlicher Art und Weise, je nach Material.
Gerne. Gerne fange ich da mit ein paar Ausführungen an. Also Baumaterialien haben einen ganz entscheidenden Einfluss und zwar an mehreren Stellen. Zum einen ist es so, Dämmstoffe zum Beispiel verhindern ja erstmal, dass Wärme durch ein Bauteil durchgeht. Und da ist die Richtung eigentlich egal. Im Winter verhindern sie, dass die Wärme aus dem Raum rausgeht. Und im Sommer können Dämmstoffe genauso verhindern, dass Wärme von außen eben in den Raum eindringt. Das heißt, erstmal ist Dämmung schon ein Beitrag auch zum sommerlichen Wärmeschutz. Jetzt haben verschiedene Dämmstoffe auch verschiedene, sozusagen verschiedenes Gewicht, verschiedene Dichte und verschiedene Möglichkeiten, Wärme zu speichern. Und das ist dann eben vor allen Dingen im Dachgeschoss auch ein wichtiger, relevanter Aspekt. Denn wenn ich einen Dämmstoff habe, der mehr Energie speichern kann, dann wird eben mehr von der von außen reinkommenden Wärme erstmal im Dämmstoff gespeichert und nicht sofort an den Raum abgegeben. Und das sind Sachen, wenn man sich mit Dachgeschossausbau beschäftigt, die man da eben auch entsprechend im Kopf haben muss. Insgesamt ist dieses Thema, das hatten wir an einigen Stellen schon angerissen, so von Speicherfähigkeit von Bauteilen immer sehr wichtig, weil das nämlich im Sommer natürlich die Möglichkeit bietet, so die etwas kühlere Nachtluft irgendwo auch zu speichern. So das prominenteste Beispiel ist immer so eine Kirche. Wenn man im Sommer in eine Kirche geht, dann ist die auch relativ kühl, weil eben dieses riesengroße, massive Mauerwerk eben einfach sehr, sehr viel von der Kühle auch speichert. Jetzt wohnt man selten in der Kirche, aber das Grundprinzip ist ähnlich, wenn man irgendwo die Möglichkeit hat, auch so Mauerwerk, Beton irgendwo sozusagen zur Speicherung einzusetzen, indem kalte Luft da vorbeistreichen kann und nachts dieses Bauteil kühlt, dann ist das auch immer vorteilhaft.
Man kann, wie schon gesagt, man kann auf die Materialien von der Konstruktion selbst gucken. Was man aber auch noch machen kann, ist, dass man für das Innenraumklima quasi eine Klimasteuerung durch Naturbaustoffe einsetzen kann. Beispiele, ganz kurz, wären hier Holz und Lehm, die in der Lage sind, das Innenraumklima zu regulieren. Und im Sommer würde das bedeuten, dass Holz und Lehm die hohe Luftfeuchtigkeit von der kühlen Nachtluft aufnehmen und dann bei steigenden Temperaturen, also tagsüber, wieder verdunsten und somit das Innenraumklima abkühlen können. Also auch da kann man bei den Materialien drauf gucken, dass man die clever in das Konzept mit einbindet.
Inzwischen ist auch Thomas Meinhardt mit den gesammelten Hörerfragen ins Studio gekommen. Aber zunächst möchte ich gerne noch Herrn Wipfler aus Forchheim einbeziehen. Guten Tag.
Ja, Frau Kuhlmann. Herzliche Grüße aus dem schönen Frankenland in der Nähe von Forchheim.
Was ist Ihr Beitrag zu unserem Thema heute?
Ja, mein Beitrag ist zum Thema passive Maßnahmen. Ich habe ein älteres Haus von den 50er Jahren. Da ist mit einfachen Mitteln gebaut worden, also ein Steinhaus. Und das habe ich komplett als Holzhaus ummantelt, sage ich mal vorsichtig. Das heißt, ich habe vor 12 Jahren Weichfaserplatten, etwa 12 cm, also 120 mm mit entsprechendem Putz und so weiter gemacht. Ich habe Holzklappläden genommen, etwas ungewöhnlich, aber sehr wirksam und habe damit etwa 60% der Heizenergie eingespart. Das ist das eine. Und das andere ist eben auch, dass ich im Sommer sehr kühl die Temperaturen innen habe, selbst in den letzten beiden Sommermonaten maximal 26 Grad. und im Winter eben richtig eine wohlige Wärme mit wesentlich weniger Energie. Hinzu kommt einfach noch als Sahnehäubchen, dass ich damals das Haus vor 12 Jahren komplett elektromagnetisch abgeschirmt habe. Das heißt, es kommen keine elektromagnetischen Wellen weder rein noch raus.
Lassen Sie uns hören, was zum Beispiel Frau Steury dazu zu sagen hat.
Also ganz große Klasse, finde ich absolut ein tolles Beispiel, was man mit passiven Maßnahmen erreichen kann. Vorhin wurde das ja schon angesprochen, dass passive Maßnahmen zu priorisieren sind. Und ich würde das auf jeden Fall unterstützen. Es wurde bereits angesprochen, dass man so auch Geld sparen kann. Und dazu anfügen möchte ich ja auch noch, dass durch die zunehmende Technisierung auch das Fehlerrisiko auf Seiten der Technik und auch des Nutzes zunehmen kann. Ne? Und das ist auch manchmal nicht ganz so angenehm, wenn man zwar die entsprechende Technik im Haus hätte und dann funktioniert es nicht und man muss Geld zahlen. Und deswegen sind eigentlich passive Maßnahmen, soweit man die einsetzen kann, auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Lösung.
Was sagen die beiden Herren zu dem, was Herr Wipfler uns gerade geschildert hat?
Ja, gern kommentiere ich das auch. Ich freue mich immer, wenn ich solche Berichte höre, wenn Leute wirklich auch engagiert vorgeprescht sind, auch gute Ideen auch selber umgesetzt haben. Das finde ich super und habe den Eindruck, das geht auch genau in die richtige Richtung. Jetzt wird es nicht jedem so gehen, dass er wahrscheinlich so versiert ist, dass er sich das auch traut, sowas selber umzusetzen. Und deswegen glaube ich, ist es an vielen Stellen auch hilfreich, einen Energieberater dazu zu ziehen, der einen vielleicht dann genau solche Ideen auch erläutern kann. Und ich glaube, so einen Profi anzusprechen, der einem in dieser ganzen Fülle, auch das, was wir heute diskutiert hatten, das sind ja wahnsinnig viele Themen, der einem so ein bisschen für das eigene individuelle Gebäude auch Tipps gibt und da auch hilft und auch sagt, wie welche Fördermittel es da an der eben geben kann. Denn das muss man ja gar nicht alles komplett selber bezahlen, denn wir hatten es ganz am Anfang mal angerissen. Da gibt es ja super attraktive Förderung gerade. Die ist ja eben zum Jahresanfang da deutlich erhöht worden. Und das sind, wenn ich einzelne Maßnahmen mache, kriege ich 20% dazu. Das geht aber zum Teil bis 45% hoch Geld, dass ich einfach vom Staat übers Wirtschaftsministerium und übers BAFA und die KfW eben einfach dazu bekomme. Und da hilft ein Energieberater, damit man so ein Ergebnis hinkriegt, wie wir es gerade gehört haben.
Den kann ich finden, zum Beispiel über eine Verbraucherberatung oder auf dem Internet, den Internetseiten der KfW oder vielleicht auch bei der DENA, bei der Deutschen Energieagentur?
Genau, beides. Also wir haben bei der DENA, wir führen für die KfW die Liste der, der Sachverständigen, die eben auch dann Fördermittel beantragen dürfen. Da findet man dann bei der Energieeffizienz-Expertenliste bei uns entsprechende Kollegen. Die Verbraucherzentralen sind da auch mit beteiligt, aber die Verbraucherzentralen, das kann Herr Brandes ja noch viel besser ausführen, sind natürlich auch eine super Anlaufstelle.
Und das Ganze gilt sowohl für Eigenheimbesitzer als auch für Mieter? Die müssen ja sich im Zweifelsfall mit ihrem Vermieter abstimmen.
Ja, der Mieter kann sich beraten lassen, aber natürlich ist da klar, dass die Investitionen der Vermieter tragen muss. Das heißt, das kann der Mieter an der Stelle natürlich nicht beschließen. Aber ich glaube, ich weiß, dass die Verbraucherzentralen auch für Vermieter super Angebote haben. Kann der Herr Brandes ja erläutern.
Wollen Sie dazu noch was sagen?
Nicht für Vermieter, für Mieter, Entschuldigung.
Ja, gerne. Also ich kann das nur unterstützen. Die Energieberatung der Verbraucherzentrale ist hier eine gute Anlaufstelle, weil eben in relativ kurzer Zeit hier zunächst einmal so eine grobe Richtung gegeben kann, wo kann die Reise hingehen mit dem jeweiligen Objekt. Und dieses Angebot können gleichermaßen Mieter oder auch Vermieter oder auch Eigenheim Besitzer in Anspruch nehmen, um hier ihre Möglichkeiten, ihre individuellen Möglichkeiten auszuloten. Ich will an der Stelle vielleicht auch nochmal betonen, weil der Anrufer hatte das eigentlich so schön gesagt, dass hier so als wesentliches Merkmal dieser Maßnahme, die er durchgeführt hat, ist ja die Fassadendämmung gewesen. Und das zeigt uns auch, dass das wirklich eine wirksame Maßnahme ist, um hier die Temperatureinträge ins Haus zu begrenzen. Und das scheint an der Stelle auch gut funktioniert zu haben.
Also großes Lob an Herrn Wipfler und schöne Grüße nach Forchheim. Thomas Meinert, was sind die weiteren Fragen oder Erfahrungen der Hörer?
Ja, die Dachgeschosse sind im Sommer ein besonderes Problem, so auch bei Herrn Bühler. Er sagt, ich habe eine Dachgeschosswohnung, darüber ist ein Dach mit schwarzer Pappe, Teerpappe. Wäre es eine Maßnahme, das Dach wenigstens weiß streichen zu lassen? Welchen Rat geben wir da nach München?
Ich kann da vielleicht so eine praktische Erfahrung mal mitgeben, die wir selber gemacht haben bei Messungen von Temperaturen, von Dachflächen, auf die Sonne direkt drauf scheint. Haben wir festgestellt, dass so die typischen Schrägdächer, die mit dunklen oder sogar schwarzen Dachpfannen eingedeckt sind, gut und gerne mal 60 Grad und mehr erreichen können. Wenn das Dach hell ist, dann wird diese Temperatur verringert. Das kann also durchaus eine Auswirkung haben. Vielleicht an der Stelle der Zusammenhang, und da spielt auch die Wärmedämmung wieder eine große Rolle. Wir haben festgestellt, dass viele Dächer von älteren Gebäuden, die sogar gedämmt sind, trotzdem in den Dachwohnungen hohe Temperaturen haben. Das liegt daran, dass die Dächer nicht luftdicht sind und in dessen Folge die Luft, die sich durch die sehr heißen Dachflächen natürlich auch sehr stark aufwärmen kann, dann in das Rauminnere gerät. Das heißt, wir empfehlen bei einer nachträglichen Dämmung, dass die Dächer eben nicht nur dick gedämmt, sondern auch abgedichtet werden, um so etwas wirksam zu unterbinden. Und dann ist tatsächlich der Effekt, dass sich hier die Räume nicht mehr so stark aufheizen, da. Ja, also hier haben wir den Zusammenhang hohe Temperaturen der Dachflächen und eben auch hohe Temperaturen in den Innenräumen.
Haben denn Mieter einen Anspruch darauf, Mieter von Dachwohnungen solche Maßnahmen durchzusetzen?
Also so ein Anspruch ist nirgendwo in Gesetzesform verankert. Allerdings hat der Mieter einen Anspruch auf eine angemessene Wohnsituation. Und wenn sich die Wohnungen in den Sommermonaten unangemessen hoch aufheizen, dann kann daraus möglicherweise im Einzelfall auch ein Anspruch auf Verbesserung abgeleitet werden. Aber das ist immer eine Einzelfallfrage, das kann man nie allgemein formulieren.
Kombinieren wir zwei weitere Fragen. Einmal von Johannes Janssen. Er sagt, auf unserem Dach befinden sich schwarze sogenannte Frankfurter Pfannen. Auch da stellt sich die Frage eben streichen. Und dann hatten wir einen Anruf eines anderen Hörers, der hat eben auch die Pfannen, die Ziegelpfannen als Wärmespeicher entdeckt und hat darauf eine Solaranlage gebaut. Und die Solaranlage verhindert jetzt auch das Aufheizen der Dachpfannen. Also Ziegel, kann man die weiß streichen? Frage 1.
Kann ich direkt darauf eingehen? Also Ziegel weiß streichen hat mehrere Aspekte. Prinzipiell technisch möglich wäre das vielleicht, muss man im Einzelfall sehen, was für Möglichkeiten da bestehen. Ob das lange haltbar ist, ist eine Frage, die ich zumindest zweifelnd in den Raum werfen würde.
Gut, also dann vielleicht doch lieber die Solaranlage draufbauen?
Die Solaranlage halte ich allemal für die bessere Variante.
Wenn alles nichts mehr hilft, auch unterm Dach, dann hilft nur eine Klimaanlage, schreibt Frau oder Herr Zuckermann. Und die Frage, welche Klimaanlage? Eine Multi-Split-Anlage sollte es dann wohl sein. Das heißt, da wird außen das Gerät angebracht, was die Wärme wieder rauspustet und nach innen das Gerät, was sie kalt reinbläst. Also die Multi-Split-Anlage ist die bessere Klimaanlage?
Naja, es ist die wirksamere. Die bringt höhere Leistungen und kann deswegen mehr Kühlleistung reinbringen.
Ja.
Jetzt gibt's aber jetzt nicht besonders schön, außen diesen Kompressor und Ventilator zu haben. Man muss im Kopf haben, dass es Geräusche macht, weil das eine Kompressionskältemaschine ist. Und diese Ventilatoren, die außen im Prinzip zur Rückkühlung zuständig sind, optisch, man kennt das, ist nicht gut.
Ja, nicht so schön. Das war gerade, deshalb wollte ich Sie unterbrechen, Entschuldigung, weil nämlich viele sagen, ich kann das gar nicht machen, ich kann es nicht montieren, das genehmigt die Eigentümergemeinschaft nicht, der Hausbesitzer schon gar nicht. Also, welche Alternative gibt es dann zur Multi-Split-Anlage?
Es gibt noch so Monoblöcke. Das Problem ist, ich muss ja die Wärme in der Regel einfach immer rauskriegen. Also bei der Multisplit-Anlage ist es so, dass ich das über diesen Ventilator mache, der außen angebracht ist. Es gibt die Möglichkeit, das auch über so einen Schlauch zu machen, die warme Luft rauszuleiten. Das ist aber eigentlich auch ein bisschen blöd, weil entweder muss ich mir ein Loch in die Fassade machen oder das Fenster gekippt haben. Das ist dann auch widersprüchlich, weil durch das gekippte Fenster natürlich warme Luft wieder reinkommt. Also ist das auch nicht so eine richtig gute Variante. Die dritte Variante des Dezentralen ist, dass ich mir so ein Kühlungsgerät in den Raum stelle, das mit einem Ventilator im Prinzip an Wasser oder vielleicht sogar auch an Eis vorbeiströmt und dadurch die Luft etwas kühlen lässt. Das Wasser verdunstet dadurch. Das heißt, ich habe zwei Effekte. Ich kühle ein wenig, da habe ich aber eben nicht so sehr große Kühlleistungen, die ich damit hinbekomme. Also da kann ich eben nicht von 35 auf 25 Grad runterkühlen, sondern eher so es ein bisschen erträglicher machen von wenigen Grad. Außerdem habe ich einen permanenten Wassereintrag, also Feuchteeintrag. Da muss ich auch wieder gucken, dass ich den weglüfte. Das sind so die dezentralen Varianten und wir reden ja jetzt stark über Wohngebäude und oft über einzelne Räume, was man da machen kann und nicht über zentrale Klimaanlagen oder wenn ich im Quartier sogar denke an Fernkälte, das sind dann andere Themen.
Frau Steure, wenn jetzt jeder sich so eine Split-Klimaanlage an sein Haus oder seine Wohnung montiert, dann würde damit doch die Umgebungsluft viel stärker wieder aufgeheizt. Und das Problem würde sich von außen gesehen nochmal verstärken.
Ja, genau, so ist das. Weil die Wärme, die wir vom Innenraum wegnehmen, die muss ja irgendwo hin und dann geht die nach draußen. Genau, und wenn dann der Nachbar das Fenster auf hat und keine Kühlung hat, dann hat der vielleicht gleich noch ein bisschen wärmer.
Bei den angekippten Fenstern, da gibt es so Stoffe oder auch fertige Produkte aus Kunststoff, die man dann zwischen die Fensteröffnungen klemmt oder mit Klettverschluss anbringt. Bringt das was für die Rückführung der Wärme oder gegen die Rückführung der Wärme?
Ja, es verhindert dann, dass warme Luft in Größenordnung wieder einströmt. Ich habe ein Fenster, das ich dann allerdings auch nicht mehr wirklich zumachen kann, wenn ich möchte und habe so ein bisschen so an dem gekippten Fenster so Konstruktionskram. Also vielleicht ist das für die richtig, wenn ich so Hitzeperioden habe von 2-3 Wochen, vielleicht kann man das da machen. Aber es ist immer ein Fenster soll man ja eigentlich auf und zu machen können. Ja. Das ist, möchte man ja in der Regel auch. Das macht man dadurch natürlich wahnsinnig kompliziert.
Einfacher ist es dann vielleicht, einen Luftentfeuchter aufzustellen, der nur entfeuchtet. Denn wir haben ja oft das Problem auch, dass die schwül-warme Luft, also die sehr feuchte Luft, das Wohnen in der Stadt nicht sehr angenehm macht im Sommer. Also ein einfacher Luftentfeuchter, was bringt der? Bringt der was?
Naja, so leicht ist das mit dem Luftentfeuchten nicht, weil man die Luft dann eben erst sehr stark runterkühlen muss, dass eben die Feuchtigkeit kondensiert und dadurch ist das eben wieder ein hoher Energieaufwand. Befeuchten ist viel einfacher oder eben, weiß nicht, was wir anfangs gesagt hatten mit diesen Bettlaken, darüber so eine Verdunstungskühlung zu nutzen. Aber Luftentfeuchten ist schon letztendlich auch aufwendig. Und da muss ich auch gucken, wo ich denn die Feuchtigkeit, dann brauche ich auch einen Abfluss, wo ich die hinleite. Einfach ist es gar nicht.
Es gibt einige Anrufer, die sich sehr um die Begrünung kümmern und eine Bemerkung eines Gärtners. Die Dachbegrünung, da kann man sehr viel machen. Wir haben sehr viele Pflanzen, sehr viele Möglichkeiten. Vielleicht können wir ganz kurz die Dachbegrünung ansprechen. Vorrangig mit welchen Pflanzen?
Frau Steury, sind Sie da
ja,
im Thema?
Ja, genau. Genau. Bei der Dachbegrünung gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Also es gibt die intensiven Gründächer, die kann man sich vorstellen wie ein Dachgarten. Also das sind sehr hohe Dachaufbauten und darauf können Gehölze, Stauden oder auch Rasenflächen gepflanzt werden. Und das ist dann quasi wie ein zusätzlich nutzbarer Freiraum für die Menschen, für die Freizeitstunden, für die Abendstunden oder eben auch als Ruhezone einmal. Dann angesprochen im Beitrag vorhin wurde die semi-intensive Dachbegrünung mit diesen essbaren Pflanzen. Und dann gibt es die extensive Dachbegrünung. Da ist ein Schichtaufbau von etwa 5 bis 15 cm vorgesehen. Und da wachsen dann von Moosen über Sukkulenten bis zu Kräutern und Gräsern alles, was man sich in diesem Pflanzenbereich so vorstellen kann.
Wenn man,
und ich wollte nur noch etwas sagen, dass wegen den Photovoltaikzellen, dass das Gründach und Photovoltaik auf dem Dach sich keineswegs ausschließt. Also man muss sich nicht für das ein oder das andere entscheiden, sondern die beiden Systeme, die lassen sich sehr, sehr gut miteinander kombinieren. Und die Photovoltaikanlagen, die profitieren erst noch von der Verdunstungskälte von den Pflanzen und können so noch mehr Strom produzieren. Und auch die Pflanzen profitieren von der Verschattung. Ne? Man hat eine höhere, kann damit eine höhere Biodiversität auf dem Dach erreichen. Also viele, viele Gewinne für mehrere Seiten.
Egal ob Balkon oder auch eine größere Terrasse, eine Markise ist preiswert und hilfreich. Das berichten viele Hörerinnen. Aber der Fußbodenbelag, der bleibt ja. Und da gibt es bei den Terrassen oft Steine, auch der Balkon ist oft aus Beton. Frage, ist Holz eine Alternative oder vielleicht auch WPC, sind die neuen Bodenbelege, das ist Wood, Plastik, Carbon, also ein Gemisch aus Holzspänen und Kunststoff. Wenn man also sagt, die Steine heizen sich zu sehr auf, welche Alternative ist zu empfehlen?
Ganz verstanden habe ich es nicht. Es geht darum, dass der Balkon sich aufheizt und der darunterliegende Raum dann warm wird.
Nee, oder, der Bodenbelag auf dem Balkon oder auf der Terrasse.
Weil man, wenn man dann da drauf tritt, weil es so heiß an den Füßen ist.
Ja, dann, ja, und es strahlt ja auch dann ab wieder nach oben.
Okay, also da ist natürlich dann so ein anderer Baustoff, zum Beispiel Holz, wahrscheinlich angenehmer, weil die Wärmeleitfähigkeit von Holz nicht so hoch ist wie von Stein oder Beton. Und dadurch ist es dann, wenn man drauf tritt, erstmal angenehmer. Dann ist es so, wenn ich jetzt eine Betonfläche habe und ich installiere da jetzt meinetwegen Holz nachträglich zusätzlich drüber, dann ist das ja so eine Art Verschattung auch wieder. Das ist ja dieses Verschattungsprinzip. Ich halte sozusagen von dem eigentlichen Baustoff, dem Beton, etwas also, wärmer ab, weil ich ein bisschen was drüber baue.
Und Holz ist die eine Alternative und das angesprochene Wood, Plastik, Carbon, WPC, also ein neuer Baustoff, ist der genauso gut wie Holz?
Zu sagen. Kann das einer der Kollegen, Kolleginnen?
Kann ich vielleicht ergänzend zu sagen, also auch bei Holz und bei WPC ist es so, dass diese Flächen gerade dann, wenn die dunkle Farben haben sich bei Sonneneinstrahlung sehr stark aufheizen können. Das wird also auch heiß an den Füßen. Wenn man hier nennenswert was verbessern will, dann geht es vor allem darum, nicht so dunkle Flächen zu haben. Also helles Holz beispielsweise wirkt hier an der Stelle schon besser, weil eben ein größerer Teil der Einstrahlung auch reflektiert wird.
Dann die Rollläden. Sollten die aus Kunststoff sein oder aus Holz, was ja für große Fenster nicht so gut geht, weil es zu schwer wird? Aber wenn man nur kleinere Fenster hat, Kunststoff oder Holz am Rollladen?
Also die Wirksamkeit des Rollladens ist dadurch bestimmt, dass der die Räume verschattet und dadurch eben Einstrahlung verhindert wird. Das Material spielt da erstmal keine besonders große Rolle. Meiner Kenntnis nach ist auch die überwiegende Teil der heute angebotenen Rollläden aus Verbundstoffen, aus Metall und Kunststoff. Holz findet man eigentlich nur noch selten.
Den Ventilator, wann lässt man den am besten laufen? Vielleicht mit einer Zeitschaltuhr auch nachts? Und was bringt ein Ventilator, wenn es schon relativ warm ist im Zimmer?
Also der Ventilator kühlt vor allem dann, wenn ich direkt mich im Luftstrom befinde und die vorbeiströmende Luft einen Teil der Feuchtigkeit verdunsten lässt und dadurch hat der eine kühlende Wirkung. Das heißt, der funktioniert nur dann, wenn ich selber unmittelbar in der Luftbewegung drin bin. Das heißt, einen Ventilator laufen zu lassen, wenn keiner da ist, bringt schon mal nichts. Nachts ja, wenn nachts erheblich die Temperaturen abgesenkt werden, weil die Umgebungstemperaturen einfach niedriger sind, dann kann man den Rollladen, den Ventilator sicher auch irgendwann abschalten. Aber prinzipiell, wenn es die ganze Nacht über heiß ist, spricht dann auch nichts dagegen, den durchlaufen zu lassen.
Ja. Dann haben wir noch eine Anmerkung gesagt. Ein Hörer, Bauingenieur, sagt dämmen, dämmen, dämmen. Aber das muss man natürlich prüfen lassen. Es kostet auch Geld, aber es gibt auch viele, viele Zuschüsse. Wo erfahre ich, welche Zuschüsse es gibt?
Ja, die gibt eigentlich mehrere Quellen. Es gibt eine vom Wirtschaftsministerium, die haben ein sehr, sehr, sehr großes Förderprogramm. Die haben eine Initiative Deutschland macht's effizient, da kann man im Internet nachgucken. Die KfW, die Förderprogramme ausschüttet, da kann man schauen. Man kann beim BAFA schauen.
BAFA ist?
Bundesamt für Ausfuhrkontrolle, Kurzform ist immer BAFA. Das ist eine Behörde des Wirtschaftsministeriums, die für die Fördermittel zuständig sind und die zum Beispiel für die ganzen Installationen von erneuerbaren Energien die Förderung verwalten und wo man dann eben da auch die Anträge entsprechend stellen kann. Und dann gibt es so Portale, Verbraucherzentrale, auch bei der DENA, wo man eben auch Hinweise kriegt. Aber die Fördermittelgeber, also KfW und BAFA, sind da sicherlich die zentralen Ansprechstellen.
Gibt es noch Ergänzungen dazu?
Ja. Und man erfährt natürlich individuell, was für den Einzelnen sinnvoll und richtig ist beim Energieberater. Ja, also in der Regel sind die gut aufgestellt und wissen, wo, in welcher Höhe, welche Bedingungen zu erfüllen sind und was im Einzelnen tatsächlich sinnvoll ist.
Also es gibt viele Möglichkeiten, sich zu informieren und ein bisschen Zeit ist ja auch noch, bis es dann sehr warm werden könnte. Deutschlandfunk, der Vormittag. Rollläden, Klimaanlagen, Fassadengrün. Was kühlt die Wohnung bei Hitzerekorden? Das war unser Schwerpunktthema heute. Vielen Dank an Bettina Steury vom Climate Service Center Germany in Hamburg, genauer gesagt in Geesthacht. An Martin Brandes vom Verbraucherzentrale Bundesverband und an Christian Stolte von der Deutschen Energieagentur.